Herzlich willkommen zurück zum neuen Corporate Entrepreneurs Podcast. Heute freue ich mich ganz besonders, einen super speziellen Gast da zu haben mit spannenden Insights. Herr Dr. Adrian Seeger, Geschäftsführer von ThyssenKrupp Schulte und hauptsächlich verantwortlich für den Bereich Sales im Unternehmen. Mehr möchte ich aber gar nicht sagen, weil ich glaube, Herr Seeger kann euch viel besser erklären, was er denn eigentlich macht. Und deshalb freue ich mich jetzt sehr, dass Sie da sind.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dabei zu sein. Ja, was mache ich? Ich bin Mitglied der Geschäftsführung von ThyssenKrupp Schulte und dort seit ziemlich genau 3 Jahren verantwortlich als CSO für den Vertrieb und bin natürlich verantwortlich dafür, hier den Vertrieb in der jetzigen Transformation, die wir haben, zu führen, weiterzuentwickeln, zu digitalisieren und aber auch neue Felder zu finden, in denen wir zukünftig tätig sein wollen. Insgesamt ein spannendes Thema. ThyssenKrupp Schulte, vielleicht 2 Worte zu uns, damit Sie wissen, wer wir sind. Wir sind ein Werkstoffhändler, der im Grunde Stahl und NE-Metalle, Rohre und Edelstähle verkauft an alle Industrieunternehmen in Deutschland. Wir sind Marktführer hier in Deutschland, haben etwa 40 Standorte und vertreiben diese ganzen Produkte, die ich gerade genannt habe, an etwa 20.000 Kunden.
Super spannend, insbesondere deshalb, weil Sie, glaube ich, in vielen Themen schon Vorreiter sind, aufgrund Ihrer Größe und natürlich aufgrund auch der Unternehmenshistorie. Und deshalb wollen wir uns ja heute, so haben wir es besprochen, mal ein bisschen dem Thema Digitalisierung im Vertrieb widmen, vielleicht auch schauen, welche neuen Technologien es gibt und wie man auch im Vertrieb unternehmerisch handelt. Und das wäre auch die erste Frage, die eigentlich alle bekommen im Podcast. Was bedeutet denn für Sie im Kontext Corporate Entrepreneurship, unternehmerisch handeln, neue Chancen erkennen? Sie haben gesagt, Sie schauen doch immer nach neuen Themen oder neuen Produkten. Was bedeutet es einfach für Sie und Ihre Organisation?
Also ich halte das in der heutigen Zeit für unglaublich wichtig, dass wir uns wieder mehr unternehmerisch verhalten. Ich komme aus einem mittelständischen Unternehmen, familiär, das heißt, bin damit aufgewachsen, aber heute in einem großen Konzern. Und da ist es auch wichtig, dass wir dieses Thema Eigenverantwortung, Entscheidungen treffen, auch mal ein Risiko kalkuliert eingehen, durchaus üben und auch weit verbreiten. Ich glaube, dass das das Salz in der Suppe ist, nicht nur deshalb, weil es dazu führt, dass wir vielleicht einen Wettbewerbsvorteil haben. Dazu braucht man nicht immer Größe, im Gegenteil, da ist manchmal Größe auch hinderlich. Ich glaube, dass es total wichtig ist, dass wir die Leute dazu animieren, diese Entscheidungen zu treffen, auch mal das Risiko eingehen, Fehler zu machen. Aber das führt uns insgesamt, und das zeigen ja auch alle Statistiken, alle Studien zu dem Thema, schneller zum Ziel. Und das ist ja ein Thema, was heutzutage extrem wichtig geworden ist, seitdem wir so eine hochtransparente Marktsituation haben, wo wir im Grunde jederzeit alles wissen können, was es gibt, dass wir einfach schnell sind. Entscheidungen treffen und nach vorne gehen. Und deshalb ist das total wichtig. Wir animieren unsere Leute dazu, Entscheidungen zu treffen und dann auch diese Entscheidungen umzusetzen. Und das zeigt sich auch ein Stück weit als den richtigen Weg.
Schön, dass Sie das direkt am Anfang schon so betont haben. Genau, das ist ja, finde ich, einer der wichtigsten Kernaspekte heute, dass wir wieder investieren müssen, trotz möglicherweise schlechter werdende Zeiten. Ansonsten wären sie nicht besser. Und ich glaube, genau das muss noch viel mehr in den Köpfen der Leute. Aber jetzt wollen wir mal ein bisschen bei Ihnen reinschauen. Sie sind schon länger dabei, die digitale Transformation, nennen wir das Buzzword mal beim Namen, bei sich voranzutreiben und auch den Vertrieb in einem klassischen Handelsunternehmen zu digitalisieren. Was haben Sie da genau in der letzten Zeit gemacht? Was waren da vielleicht auch für Sie die wichtigsten strategischen Pfade, die Sie eingeschlagen haben?
Also Digitalisierung ist, und das muss man vielleicht vorneweg sagen, jetzt nicht so ein Thema, dass man mal eben anschaltet und dann funktioniert es, sondern Digitalisierung ist ein Thema, das man sehr gut überlegt machen muss. Also haben wir begonnen, vor 2,5 Jahren ungefähr, die Digitalisierung in eine gesamtheitliche Strategie zu bringen. Das heißt, wir haben sauber definiert, was wollen wir eigentlich mit Digitalisierung erreichen, den Kunden in den Mittelpunkt stellen, und was wollen wir mit digitalen Tools erreichen, nämlich die Touchpoints zum Kunden so convenient wie möglich abzuwickeln, damit der Kunde ein möglichst ganzheitliches Erlebnis hat. Das ist sozusagen der Kern dieser Thematik. Und dazu kommt dann, jeder Touchpoint könnte man mit einem Tool aufbauen und abbilden. Und das haben wir begonnen zu realisieren. Da gibt es Touchpoints, die man früher realisiert als andere, die später im Prozess realisiert werden. Es hängt auch ein bisschen immer von der Kundenreise ab. Aber prinzipiell würde ich heute sagen, ist der wichtigste Punkt einer umfassenden und klaren Strategie, die man pro Unternehmen entwickeln muss, mit einem klaren Fokus auf den Kunden und seine Bedürfnisse und dann daraus abgeleitet, welche Tools man benutzen will. Und das muss man sukzessive zu Ende führen. Dazu braucht man gutes Projektmanagement. Dazu braucht man auch ein paar erfahrene Leute, die normalerweise im Unternehmen nicht da sind. Die muss man vom Markt bekommen, weil das sind Spezialisten, die es nicht überall gibt. Und dann muss man diese Dinge konsequent umsetzen. Und dazu gehört auch ein bisschen Dauerlauf, denn sowas geht nicht schnell. Denn solche Tools kann man nicht mal eben installieren und dann funktionieren sie, sondern dazu bedarf es natürlich auch das Mitnehmen der ganzen Organisation, der Schnittstellen, der Mitarbeiter, die damit arbeiten müssen. Man muss Ängste überwinden, weil es ist ganz klar, Digitalisierung hat auch immer das Problem, dass die Leute natürlich Angst haben davor, das kostet meinen Arbeitsplatz. Im Gegenteil, ich habe es ja auch häufig schon gesagt, ich glaube, es ist genau umgekehrt. Digitalisierung sichert deinen Arbeitsplatz.
Absolut. Vor allem wird sich dann auch klären, wer digital arbeitet, wird weiterhin einen guten Arbeitsplatz haben und wer es eben nicht tut, wird es nicht haben.
Genau.
Davon bin ich auch fest überzeugt. Und auch die Unternehmen, die es jetzt nicht schaffen oder jetzt noch nicht geschafft haben, die werden in der ja dann doch wahrscheinlich weiter vorgehenden Konsolidierung ganz klar den Kürzeren ziehen. Ich fand es spannend, dass Sie erwähnt haben, dass Sie vor allem auch kundenzentriert vorgehen oder sagen, vom Kunden geht die Veränderung häufig aus. Jetzt hat man aber ja auch ganz oft den Aspekt, so erlebe ich zumindest im B2B-Umfeld, dass der Kunde noch gar nicht fordert, was Sie umsetzen oder umsetzen können. Ich weiß es nicht, ich hatte letztens die Diskussion, wo es darum ging, auch im B2B, ob man jetzt ein Tracking-Tracing einführt, um den Kunden zu ermöglichen, nachzuvollziehen, wann oder wo in dem Fall ein Maschinenbauer die Maschine gerade ist oder wie weit sie ist. Und dann wurde gesagt, die Kunden fordern das ja noch gar nicht. Warum sollen sie das nutzen? Wie sehen Sie das? Sind Sie manchmal vor dem Kunden?
Ja, sind wir. Und möglicherweise gibt es manche Dinge, die der Kunde im Moment noch nicht fordert. Aber wir haben ja auch alle ein privates Leben. Und in unserem privaten Leben sind wir ja alle auch, und ich glaube, da kann sich keiner mehr von freisprechen, digital. Wir nutzen alle digitale Einkaufskanäle. Wir nutzen heutzutage auch alle digitale Tools und wir haben es heute alle in der Hosentasche immer dabei. Und das hat uns allen auch sozusagen das Gefühl gegeben, was eigentlich geht. Und das wiederum überträgt doch jeder, der in die Firma geht, mit in seinen Arbeitsplatz. Das heißt, die Erwartungshaltung, die man irgendwann dort auch gegenüber den Lieferanten, den Kunden aufbringt, ist doch sehr ähnlich. Das heißt, die Fragen nach Themen wie Tracking und Tracing beispielsweise, was im Moment vielleicht im B2B-Bereich noch nicht ausgeprägt ist, die werden aber kommen. Und insbesondere bei kritischen Themen, wenn es im Maschinenbau darum geht, eine Maschine dann am Ort zu platzieren, damit die dann irgendwann dort funktioniert, da wird sowas dann auf einmal ein erfolgskritisches Thema, weil viele Gewerke ineinander spielen müssen, dann halte ich das für absolut wichtig. Es gibt andere Themen, wo vielleicht das nicht das Thema ist, aber wo der Kunde andere Informationen braucht, wo der Kunde Informationen zum Produkt, zur Güte des Produkts vorher braucht, damit er dann richtig bestellen kann. Und das muss er in Echtzeit haben. Also insofern, die Anforderungen mögen unterschiedlich sein, aber ich bin der festen Überzeugung, dass Digitalisierung, die geht vom Kunden aus, wir heutzutage ein bisschen nach vorne gehen müssen, dem Kunden es anbieten, weil er wird auf jeden Fall, wenn der Generationenwechsel vollzogen ist beim Kunden, mit diesen Fragen kommen. Und wir sehen das alle, dass die geburtenstarken Jahrgänge jetzt langsam aber sicher in den Ruhestand gehen, wohlverdient. Das bedeutet, die jungen Kollegen, die nachkommen, sind diejenigen, die diese Anforderungen stellen. Und da muss man sich darauf vorbereiten.
Sie haben gesagt, Sie haben sich insbesondere auch mit einer Strategie darauf vorbereitet, in dem wahrscheinlich dann auch viele Kundenanforderungen oder auch Ihre Perspektiven eingeflossen sind. Trotzdem gibt es ja auch weiterhin die, ich nenne sie mal, klassischen Wege im B2B, die ja auch traditionell sehr, sehr wichtig sind. Wie gehen Sie damit um? Ist es eine Koexistenz? Löst das eine langsam das andere ab? Und wie schaffen Sie da vor allem auch, das würde mich besonders interessieren, intern diese, ich sag mal, Ambidextrie oder Ambiguität mit den beiden verschiedenen Kanälen umzugehen, vielleicht auch beim selben Kunden.
Also grundsätzlich glaube ich, dass der digitale Vertriebskanal oder für den Kunden der digitale Einkaufskanal in der Zukunft immer eine stärkere Bedeutung finden wird. Und je kommoder das Gut ist, das der Kunde kauft, desto wahrscheinlicher ist die Möglichkeit für ihn, dass er es digital kauft, weil es einfach konvenienter, schneller, flexibler und einfacher ist. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, das zu tun. Das beginnt im Shop und das geht auch dann später bis zum Maßanzug EDI, wo er im Grunde aus seinem ERP-Programm direkt bestellt. Die Möglichkeiten gibt es heute alles schon und sie funktionieren auch. Das auszubalancieren zum Kunden hin geht nur über eine Omnichannel-Strategie, indem man dem Kunden die Möglichkeit bietet, alle Kanäle, die da sind, zu nutzen, aber eben zu gleichen Bedingungen. Ob er jetzt offline mit einem Kundenbetreuer spricht oder online mit dem Shop oder über ein anderes Tool, dürfen die Bedingungen natürlich hier sich nicht ändern, sondern sie sollten die gleichen sein. Ich glaube, eher intern, und Sie haben die Frage ja richtigerweise gestellt, ist hier viel Überzeugungsarbeit zu leisten. Denn welcher Verkäufer gibt schon gerne seinen Kunden an den digitalen Kollegen ab? Also das ist total klar. Ich verstehe das auch, dass die Leute da durchaus Skepsis haben. Nur am Ende des Tages entscheidet das der Kunde. Es gibt Kunden, die sehr traditionell immer noch anrufen und ihre Aufträge idealerweise, ne, für den Kunden am liebsten digital, bedeutet für sie, ruf im Handy an und platziere den Auftrag. Das gibt es immer noch, aber das nimmt doch ab. Ich bin der festen Überzeugung, wir werden in den nächsten Jahren hier einen totalen Wandel haben, insbesondere wenn die jüngere Generation, die auch schon sehr digital zur Welt gekommen ist und auch digital immer aufgewachsen ist, dort wird man dann bestellen, wenn man es braucht, konvenient in einem, auf einem Handy, in einem Portal, egal welches, und die Ware dann so bekommen, wie man sie gerne hätte. Diese Anforderung wird zunehmen und diese Anforderung ist auch die, die in der Zukunft da ist. Jetzt sind wir in einer Branche und das kann man ganz offen sagen, wir sind ja relativ am Anfang als Händler dieser Wertschöpfungskette, da wir Commodities liefern. Wir liefern eigentlich Normalien, aus denen erst Produkte gefertigt werden. Ein Blech braucht keiner, aber er macht aus dem Blech dann irgendwelche anderen Produkte. So, und hier ist immer noch ein intensives People-Business ausgeprägt. Das hat was mit der Historie im Wesentlichen zu tun. Es hat auch was mit Güten zu tun, fehlender ERN-Kodifizierung in dieser Branche. Es gibt ja so ein paar Warengruppen, die heutzutage keine ERN-Nummern haben. Unsere Produkte gehören dazu. Da gibt es dieses Thema noch. Aber ich bin sehr, sehr fest davon überzeugt, dass wir werden hier irgendwann ein Shift sehen. Insbesondere dann, wenn das Thema Fachkräftemangel zunehmen wird, wird die Digitalisierung hier durchaus zuschlagen. Und derjenige, der das jetzt vorbereitet und dort investiert, ist gut vorbereitet für die Zukunft.
Zumal, und das finde ich ja eigentlich auch das Spannende, es ist ja letzten Endes auch eine Erweiterung, gerade das Standardgeschäft muss ja nicht unbedingt über das Persönliche abgebildet werden. Aber dann, wenn Sie die Kompetenz haben, die Sie ja durchaus haben, gerade als die Institution, ja die Organisation, die Materialien zur Verfügung stellt und es in die Konstruktion oder sowas geht und Sie letzten Endes beraten können, denke ich, ist es natürlich ein Aspekt, der persönlich bleiben wird oder persönlich bleiben muss und wo Sie sich vielleicht auch noch viel tiefer als Dienstleister, Lösungsanbieter verankern können. Ich habe natürlich meinem Freund dann auf die Webseite gespickt und da steht es ja auch schon, ThyssenKrupp Schutter als Lösungsanbieter. Eine spannende Richtung, die, glaube ich, nach und nach Unternehmen auch begreifen, dass sie das in Deutschland tun müssen, weil wir dann doch auch eine Know-how-getriebene Gesellschaft sind. Ich würde aber, bitte, ja.
Absolut richtig. Wir haben eine ganz klare Strategie. Das Transaktionsgeschäft, also das einfachste Handelsgeschäft, bestellen, verkaufen, wird sich zunehmend digitalisieren. Das ist auch klar. Es wird noch Reste geben, die wird es immer geben. Da gibt es auch einen Kundenbetreuer. Insbesondere bei großen Kunden wird es immer einen Kundenbetreuer geben, weil es einfach eine komplexe Situation ist. Aber der Schwerpunkt wird sich verlagern. Man wird mehr in die Wertschöpfungskette des Kunden mit eintauchen und man wird auch mehr in der Wertschöpfungskette des Kunden beraten, was Werkstoffe angeht, was Konstruktionen angeht. Wir machen das heute, wir haben damit begonnen, vor einigen Jahren diese Dinge anzubieten. Wir verfügen über glücklicherweise mittlerweile ein großes Verarbeiternetzwerk, das wir hier zur Verfügung haben. Und damit sind wir in der Lage, dem Kunden auch nicht nur ein Material, ein Blech zu verkaufen, sondern auch die daraus gefertigte Schweißbaugruppe. Aber das ist die Zukunft. Das liegt daran, dass wir einen Demografiewechsel haben. Sie haben es gerade angesprochen. Der führt im Unternehmen dazu, dass ein Fachkräftemangel da ist. Also muss ich mich als Unternehmen auf Wertschöpfung konzentrieren, kann nicht mehr alles selber machen. Und so gesehen, für den Handel bedeutet das, in die Wertschöpfungskette mit eintreten. So ist es in jeder Handelsstufe. Ich habe vorher ja in anderen Handelsunternehmen gearbeitet. Ist genau das gleiche Thema. Man geht einfach mehr mit in die Wertschöpfungskette des Kunden hinein, weil der Kunde es auch fordert mittlerweile, dass man diese Dinge mitmacht und damit ein Stück weit auch sein Geschäftsmodell sozusagen transformiert.
Ich würde noch mal gerne den einen Schritt zurückgehen, weil Sie auch gesagt hatten, es ruft durchaus Herausforderungen in der Belegschaft hervor. Ich kenne selber auf Mikroebene diese Diskussion, wenn wir bei uns im Unternehmen eine Pizza bestellen. Ich mache es am liebsten per Handy. Mein etwas älterer, erfahrenerer Kollege möchte dann am liebsten anrufen. Und das sind ja dann doch die kleinen Präferenzen, die Sie angesprochen haben. Die werden wir in Zukunft wahrscheinlich verschieben, aber eben noch ist es nicht der Fall. Wie sind Sie damit umgegangen und was haben Sie wirklich genau da gemacht, um die Kollegen abzuholen, die vielleicht dann doch noch das Bedürfnis haben, die Kunden persönlich zu betreuen oder es halt immer so gemacht haben?
Also ich glaube, der Prozess, also erstens muss man sagen, ein Prozess dieser Art dauert länger. Das ist keine Sache, die von heute auf morgen funktioniert. Dann haben wir, und damit haben wir begonnen, wir haben vor Ort E-Business-Teams gegründet. Und diese E-Business-Teams haben wir nicht nur mit E-Business-Spezialisten besetzt, sondern auch mit Kollegen, die vorher im ganz normalen analogen Vertrieb gearbeitet haben. Damit haben wir zumindest mal in dem Team ein beidseitiges Verständnis geschaffen und aber auch begonnen, damit dann eine Möglichkeit zu haben, das in die Mannschaft hineinzubringen. Wir haben selbstverständlich viel geschult, das tut jedes Unternehmen, aber das Schulen hilft nur begrenzt. Es wirkt erst dann, wenn es angewendet wird. Also haben wir allen auch die Zugänge verschafft, damit zu arbeiten. Und natürlich, die E-Business-Teams machen heute für den eigenen Vertriebler ein bisschen eine Dienstleistung, indem sie Kunden mit anbinden, onboarden oder auch Kunden einfach beraten in digitalen Lösungen. Auch das nimmt massiv zu, dass Kunden fragen, was können wir denn machen und wie können wir es denn machen? Und bei den Mitarbeitern, bei den Kollegen, die vielleicht skeptisch sind in so einem Thema, muss man vielleicht klar sagen, es bedarf einer gewissen Aufklärung, aber man muss auch fairerweise an der Stelle echt sagen, das ist kein Prozess, der wieder weggeht. Das digitale Geschäft bleibt, es wird zunehmen. Und ja, es wird das Arbeitsumfeld verändern. Das ist auch kein Geheimnis. Und es verändert auch die Art des Arbeitens. Es verändert auch, sagen wir mal, die ursprüngliche Routine, die ich immer hatte, weil digital kennt keine Grenzen. Digital ist 24 Stunden, 365 Tage. Und deshalb muss man da sich ganz einfach darauf einstellen, dass sowas anders ist. Man kann dagegen immer lange kämpfen, man wird den Kampf allerdings nie gewinnen. Es wird sich am Ende des Tages durchsetzen, denn es ist ein absolut effizientes Thema. Und wir merken das bei Kunden. Wir haben, als wir begonnen haben, unsere Kunden aufzuboarden, und wenn ich heute sehe, wie viele Kunden wir online heute voll betreiben, da gibt's so Effekte, dass insbesondere im Mittelstand, dort, wo der Eigentümer nochmal selber dann über die Bestellungen guckt, ne, das findet dann samstags statt. Und dann merken wir, der sitzt an seinem iPad oder auf dem Sofa und arbeitet das durch, findet dann vielleicht in einem unserer Lösungen noch Dinge, die er dazu haben wollte, bringt die dann mit da rein, stellt auch gleich eine Rückfrage und schon ist man in dieser digitalen Interaktion, wo man früher nie drüber nachgedacht hat. Und diese digitale Interaktion, finde ich, ist der beste Weg, um die perfekte Kundenbindung hinzukriegen. Denn das ist es, was die Kunden in der Zukunft wollen. Die wollen gar nicht hoppen. Die wollen natürlich eine gute Preisstellung haben. Das versteht sich von selbst, ist ein Hygienefaktor. Aber wenn sie eine digitale Lösung haben wollen, dann wollen sie die so nutzen, dass eben alle Dinge da abgefrühstückt sind. Und dann haben sie auch die Sicherheit, dass sie hier gut aufgehoben sind. Und dazu muss man halt an diesen Tools permanent arbeiten und man muss sie auch immer weiterentwickeln.
Zumal die Kunden ja wahrscheinlich auch dann gerne in ihrer Umgebung irgendwann sind, den Service direkt da drauf haben, Informationen, Updates, was auch immer es zu ihren Materialien oder Angeboten gibt. Und das sehe ich eben auch so, wenn die Menschen dann einmal drauf sind, dann sind wir ja auch alle faul. Warum sollte man dann die Umgebung wechseln, wenn man da doch sehr zufrieden ist? Und da glaube ich auch, dass ganz viele Unternehmen oder Unternehmer, die, wo Sie jetzt gesagt haben, ich finde es ganz, ganz witzig, die wahrscheinlich aktuell auf der Couch sitzen am Samstag und es digital bestellen, sind die Mittelständler, die es aber selber von ihren Kunden noch gar nicht anbieten. Und da hoffe ich, dass sie dann ein bisschen Inspiration rausnehmen. Und auch da vorher auf den Punkt fand ich toll, den Sie gesagt haben, dass ich meine, den Prozess bei den Mitarbeitenden, ich glaube, es ist immer ganz wichtig, dass die Mehrwerte auch erkennbar sind, auch für die Mitarbeitenden, die sich verändern müssen, dass es für die letzten Endes eine Chance ist, als Organisation mehr zu schaffen. Aber das steht ja gar nicht zur Frage. Also das ist ja auch gut darstellbar. Und das wäre auch die Überleitung zum nächsten Thema, weil genau da habe ich das Gefühl, dass es heute eben noch nicht so ganz klar erkennbar ist, nämlich im Bereich KI, welche Mehrwerte es bietet, welche Mehrwerte es bieten kann. Das ist ja aus meiner Perspektive noch ein Riesengap. Das wäre die Frage, wie Sie da an das Thema rangehen. Nutzen Sie das, um aus den Kundendaten zu lernen, um besser für Ihre Kunden, also die Angebote für Ihre Kunden besser zu machen? Genau, ist es auch Teil Ihrer Digitalisierungsstrategie geworden?
Absolut. Also KI, ohne KI geht es heute nicht mehr. Und KI wird auch zukünftig noch eine viel, viel größere Rolle spielen. Wir nutzen KI. Eine Anwendung, die wir intensiv machen, ist das Thema Pricing. Früher hat man Preislisten in die gesamte Republik versendet, sodass jeder Verkäufer eine hatte. Das hat dann meistens ein paar Tage gedauert. Und wenn Sie ein Update haben wollten, dann dauerte das wieder 14 Tage. Heute geht das auf Knopfdruck und dauert eine Sekunde. Das ist eine ganz andere Möglichkeit. Wir nutzen hier KI, um kundenspezifische Preise zu schaffen. Denn ein Kunde verhält sich in seiner Kohorte irgendwie. Also haben wir so eine Art Peer-to-Peer-Pricing. Man kann auf der Basis seiner Branchenzugehörigkeit bestimmte Implikationen ableiten. Man kann in seiner Region bestimmte Implikationen ableiten. Und die KI lernt. KI sieht ganz viele Kunden und die KI wird immer besser. Und daraus, das kann man ganz gut sehen, macht die KI einen Preisvorschlag. Den Preisvorschlag geben wir natürlich dem Verkäufer, selbstverständlich, damit er die letzte Hoheit hat. Aber wir können heute schon sehen, wie hoch war die Akzeptanz des Preisvorschlags vor 2 Jahren und wie hoch ist die Akzeptanz des Preisvorschlags heute. Und dann muss ich sagen, dann kommen wir irgendwann an den Punkt, dass wir das nicht mehr vorlegen, sondern zum Kunden schicken, weil dann ist die Akzeptanz so hoch, dass ich einfach sagen kann, da brauche ich keinen Mensch mehr, der da drauf guckt. Und das ist ein Anwendungsfall, der ist sehr real, der findet heute im Großhandel schon sehr, sehr umfangreich statt. Ein anderes Thema, auch ein ganz bekanntes Thema und im Vertrieb auch ein sehr wichtiges Thema. Wie erkennt man eigentlich, dass ein Kunde abwanderungsgefährdet ist? Die sogenannte Churn Prediction. Und man muss sich natürlich ganz klar sein, über bestimmte Verhaltensweisen kann man erkennen, dass ein Kunde abwanderungsgefährdet ist. Auch das machen wir mittlerweile. Bei der Vielzahl der Kunden ist das auch ganz wertvoll. Und man kann sehen, wann ist ein Kunde in einem Fenster, wo er gegebenenfalls abwanderungsgefährdet ist. Natürlich wird er dann mit neuen Angeboten, einem Kundenbesuch oder Ähnlichem versucht, wieder zurückzuholen oder man klärt mal die Problemlage, die bei ihm ist, die man vielleicht nicht kannte. Aber das sind Dinge, die schaffen uns einfach echte Schnelligkeit zum Kunden und damit auch ein Stück weit den Wettbewerbsvorteil. Wir nutzen heutzutage, und das ist da total einfach, das kann heute jeder machen, auch Kundenbefragungen. Ne? Wir machen NPS-Befragungen, die kann jeder durchführen. Das kann man heute auch als Freeware, glaube ich, im Internet nehmen und seine Kunden einfach mal befragen. Und wenn man die Ergebnisse, die aus so einer Befragung herauskommen, nutzt und sich anguckt und daraus dann auch mal versucht, Schlüsse zu ziehen, was sehr wichtig ist in der weiteren Entwicklung von Tools, aber eben auch des Vertriebsapproaches, dann ist man relativ nah dran. Und ich finde, jeder, der Vertrieb macht, der müsste sich mit solchen Dingen intensiv beschäftigen. Dann sieht man auch ganz klar, wo so ein Kunde ist. Denn das Bauchgefühl, das der Verkäufer hatte, der den Kunden 20 Jahre betreut hat, das ist spätestens an dem Tag beendet, wo es einen Wechsel auf der anderen Seite gibt.
Ja, oder auch ganz klar ein Wechsel bei Ihnen, ne? Und auch da ist, finde ich, das Thema Geschwindigkeit wieder so spannend, weil es ist ja ansonsten gar nicht mehr realisierbar, auch auf den Wettbewerb zu reagieren mit den Preislisten. Das wird ja bei Ihnen, denke ich mal, auch extrem volatil sein. Wenn der eine aufgrund von Umweltfaktor X den Preis ändert, müssen Sie ja nachziehen, zumindest um diesen Hygienefaktor, also dem Hygienefaktor nicht zu verlieren. Wie sind Sie da genau rangegangen? Also häufig, was ich immer so als große Hürde sehe, ist so das Thema Daten. Also grundsätzlich, es liegen ja viel zu viele Vertriebsdaten oder gerade Kundendaten in irgendwelchen Datenbanken, die nicht genutzt werden, insbesondere im mittelständischen Unternehmen, aus dem man was machen könnte. Dafür gibt es Mittel und Wege. Und ich glaube, das ist auch eigentlich nicht die Herausforderung, weil damit kann man umgehen und selbst da können KIs ja schon helfen, die Daten zu strukturieren. Aber was war da Ihre Ausgangslage? um wirklich anzufangen, sich diese Anwendungsfelder zu erarbeiten?
Also wir haben uns die Daten zu eigen, also es ist tatsächlich, wie Sie sagen, Daten gibt es genügend. Man muss nur die Daten einmal nutzen. Also haben wir uns als erstes aufgemacht und die Frage beantwortet, was wollen wir eigentlich wissen? Und nachdem wir das mal gesehen haben und nicht jedem tabellenweise Daten zur Verfügung zu stellen, das macht doch keinen Sinn, haben wir als erstes Power BI-Anwendungen programmiert, um die Daten mal in Bilder zu überführen. Das erleichtert dem Menschen die Erfassung der Daten. Natürlich kann er das weiterhin in Tabellen ansehen, das tut übrigens keiner mehr. Als wir mit diesen Lösungen angefangen haben, gab es erstmal einen Aufschrei.
Darf
Vier
ich
Wochen
kurz eine
später.
Zwischenfrage?
Ja, klar, natürlich.
Was meinen Sie mit Bildern? Also wie muss man sich das vorstellen, wenn Sie sagen, Sie haben die Daten als Bild dargestellt?
Es gibt einfache Möglichkeiten, Daten heutzutage zu visualisieren. Und die einfachsten Dinge, die Menschen verstehen oder mit dem Auge ergreifen können, sind Balkendiagramme, die rauf und runter gehen, Kreisdiagramme, die gefüllt sind oder ganz normale Graphen. Alles andere, dreidimensional, wird schwer zu erklären, aber diese Dinge kann man einfach nutzen. Und wenn man sich jetzt ansieht, dass man sagt, man guckt beispielsweise in einer Vertriebsregion auf deren Entwicklung des Geschäfts, des Ergebnisses, des Absatzes, was auch immer für eine Kennzahl jetzt relevant ist, und zeigt denen das auf und zeigt denen auch darin auf, welche Top 3 liegen daneben und welche Top 3 liegen darüber. Dann kriegt man totale Fokussierung genau auf diese Dinge, die sich sonst einzeln mit dem Lineal aus der Liste rausgeholt hätten. Und das führt wiederum zu Vertriebseffizienz. Warum? Weil es dazu führt, dass wir den Leuten helfen, sich auf die richtigen Dinge zu konzentrieren, nämlich dort, wo Abweichungen da sind. Und erfahrungsgemäß sind dort die Abweichungen, wo wir hier diese Ausreißer haben. Da kann man sich mit beschäftigen, aber man hat sich mit beschäftigt. Und man kann die Ausreißer nach oben und nach unten sich ansehen. Es ist beides sehr wichtig, weil beides, auch ein Ausreißer nach oben, ein größerer Umsatz, ein höherer Ertrag, muss ja eine Erklärung haben. Meistens ist es ein Projekt, was dann gelaufen ist, aber man muss auch wissen, warum es so ist. Denn meistens ist es keine Preiserhöhung, sondern meistens ist es ein Sondereffekt. Das haben wir getan. Wir haben natürlich alle Daten der Welt, ne, also so viele Daten, wie eben jedes Unternehmen auch hat, in allen möglichen Datenbanken. Und wir haben erstmal angefangen und haben überlegt, was können wir dem Verkäufer heute geben, um einfach sein Leben zu erleichtern. Und das war für uns total wichtig. Mittlerweile arbeitet jeder damit. Wir haben die Sachen mittlerweile als Apps programmiert, sodass auch jeder auf seinem Handy das haben kann oder auf dem Tablet. Dann haben wir das verknüpft mit dem CRM, was wir dann eingeführt haben, sodass der, wenn er zu seinem Kunden fährt, auf seinem Tablet im Grunde die Daten aktuell hat. Er kann sehen, was bei dem Kunden gelaufen ist. Er kann die Entwicklung der Kohorte sehen, also der Vergleichsgruppe sehen. Er kann auch sehen, was die anderen gekauft haben. Und er hat sofort ein Gefühl, er kann auch sehen, welche Dienstleistungen bei dem Kunden idealerweise zu verkaufen wären, welchen digitalen Status der hat. Und dann kann der sofort mit dem Kunden im Grunde ins Gespräch einsteigen, ist bestens informiert, ohne dass er sich vorher noch mal eine halbe Stunde oder eine Stunde intensiv hat vorbereiten müssen. Und das hilft den Leuten. Das gibt ihnen auch eine Sicherheit in ihrem Job und es schafft die Sache effizient. Und man muss auch klar sagen, Transparenz über die ganzen Dinge ist zwar manchmal auch vielleicht ein bisschen brutal, weil man natürlich die Dinge offenlegt, aber haben sich die Leute sehr schnell daran gewöhnt. Es ist nämlich eine ehrliche Sache. Also wenn ich heutzutage in eine meiner Niederlassungen komme, dann gucke ich mir das an. Es dauert 10 Minuten, dann habe ich das komplett drauf und dann kann ich mit jedem darüber sprechen, wo wir stehen. Am Anfang war natürlich immer, woher ich das denn alles weiß. Dann habe ich denen das gezeigt, weil die haben dieselbe Anwendung. Die haben genau dieselben Daten wie ich. Und es ist auch total klar. Und dann wussten sie auch genau, wo sie hingucken müssen. Und das hilft den Leuten schon, gerade in einem großen Unternehmen, mit den Dingen zu arbeiten. Das ist der erste Schritt. Und danach kommt die Frage, wo kann ich KI-Anwendungen am besten benutzen? Wo machen sie am meisten Sinn? Und KI-Anwendungen machen dort am meisten Sinn, wo ich unterstützend bin für die Entscheidungsfindung oder unterstützend bin bei der Auswertung von großen Daten. Also ich mache mal ein einfaches Beispiel, das kennen wir alle. Es kommen Freitext-E-Mails rein, in denen mehr oder weniger unstrukturiert im Text eine Bestellung drinsteht oder eine Anfrage. Dann steht da irgendwie drin, was man braucht, manchmal mit Artikelnummer, mal mit einer falschen und dann irgendeinem Text, der entweder vollständig ist oder nicht. Wir haben zusammen mit Google daran gearbeitet, eine Lösung zu finden, die diese Freitext-E-Mails zukünftig erkennt und dann in ein entsprechendes Format dem Verkäufer zur Verfügung stellt, damit er damit weiterarbeiten kann. Denn die Arbeit, die sonst ein Mitarbeiter da reinstecken muss, diese Dinge erstmal zu verstehen und danach dann daraus ein Angebot zu machen, die ist einfach viel zu lang und auch nicht wertvoll, weil sie ist so fehlerbehaftet, weil es einfach unstrukturiert reingekommen ist. Da setzen wir KI an. Das ist eine lernende KI und da kann man sehr schön sehen, wie schnell so eine KI lernt. Als wir damit begonnen haben, letztes Jahr im Herbst, waren wir bei 2% Erkennungsrate, Ende Januar waren wir bei 18%. Das geht exponentiell nach oben und wird irgendwann in der Lage sein, einen großen Teil dieser Freitext-E-Mails ganz einfach zu lesen und auch dem Verkäufer dann als Dokument in der Form oder eben in seinem System so zur Verfügung zu stellen, dass das weiterverarbeiten kann.
Unglaublich spannende Entwicklung, insbesondere das Thema Transparenz finde ich da auch hochinteressant. Das ist ja eigentlich eine Sache, so kenne ich es häufig, die gar nicht so gewünscht ist unter Vertrieblern, weil es ja per se eine gut trackbare Tätigkeit ist, die man ausübt, und man auch das eigene Arbeitsverhalten gehen kann. Aber ich glaube persönlich auch, so wie Sie das betont haben, dass es ja per se, wenn es alle haben, nicht unfair ist. Und dass es ja auch nur in dem Sinne eine Performance-Steigerung geben kann, weil man sich eben gegenseitig auch dazu befähigt, und ja, unsinnvolle Tätigkeiten wegrationalisiert und sich darauf eben, also eigentlich können die Vertriebler sich darauf konzentrieren, was sie gerne machen, nämlich mit den Menschen wirklich Vertrieb zu tun und das dann auch besser zu tun und besser für den Kunden, weil er natürlich auch der Kunde merkt, wenn der Vertriebler besser weiß, was gebraucht wird. Jetzt haben Sie gesagt, die KI hat in der Zeit von 2% Erkennung auf 18% Erkennung. Und Sie haben die schon lange trainiert. Was ist denn das Ziel, wo es jetzt vielleicht genau in diesem Fall hingehen soll? Und wenn Sie das verraten möchten, wissen Sie schon, ob es sich lohnt oder wissen Sie, ab wann es sich lohnt?
Also das Ziel muss sein, dass wir 80% dieser unstrukturierten Mails, die wir bekommen, erkennen können. So. 100% wird man nie hinkriegen, weil dann relevante Informationen fehlen. Da geht es dann eher darum, dass man den Kunden die Informationen gibt, dass er beim nächsten Mal diese Kunden mitschickt. Das geht auch. Und ich glaube, dass dieses Thema in dieser Form richtig ist, es durchzuführen. Wir hoffen, dass wir dieses Jahr, sagen wir mal, 60% durchschreiten werden. Und dann geht es sehr schnell, weil dann ist die Maschine so gut trainiert, dass sie das kann. Und ich glaube, die Investition, die wir da gemacht haben, war wertvoll, denn es erleichtert tatsächlich jedem die Arbeit. Und wiederum, ich komme nochmal zu dem Ausgangspunkt, Geschwindigkeit ist heutzutage ein wichtiges Thema. Es ist kein Geheimnis, wenn ich sage, dass wenn Sie eine Anfrage mit einem Angebot innerhalb der ersten 60 Minuten beantworten, ist die Wahrscheinlichkeit, dass Sie daraus einen Auftrag bekommen, um ein Vielfaches höher, als wenn Sie es 4 Stunden oder 8 Stunden später oder am nächsten Tag beantworten. Und deshalb ist Time to Market ein ganz, ganz wichtiger Faktor, und zwar in jeder Branche. Man muss schnell sein heutzutage, um sozusagen im Markt zu sein. Und da braucht man digitale Unterstützung.
Jetzt haben Sie ja gerade schon dieses eine der wahrscheinlich wichtigsten Erfolgskriterien genannt, Time to Market. Aber was sind darüber hinaus Erfolgskriterien, die Sie vielleicht auch innerhalb der Strategie ausgemacht haben, die Sie durch, ich nenne es jetzt mal wieder, Breitdigitalisierung, durch KI, wo Sie darauf Einfluss haben oder wo sich etwas verändert hat?
Also erfolgreich ist man mit der Digitalisierung, wenn man es schafft, einen Teil seines Verkaufsvolumens tatsächlich zu automatisieren. Das ist ein Erfolgsfaktor, weil dann hat man eine Kundengruppe, die im Grunde im Self-Service, so wie wir in den Supermarkt gehen, im Grunde genauso. Wir laden das ja auch aus dem Regal direkt in unseren Einkaufswagen rein. Das ist ja genau das Gleiche. Dann hat man eine Gruppe, die macht den Verkauf selber. Das ist ein echter Erfolgsfaktor. Und hier sind vor allen Dingen, sagen wir mal, Unternehmen im Fokus, die etwas kleiner sind, die keine ERP-Systeme im großen Stil bedienen, sondern die den Shop auch nutzen, um damit, sagen wir mal, sich selber zu administrieren, weil man dort die alten Rechnungen einsehen kann, Lieferscheine, Zertifikate, gegebenenfalls auch noch andere Informationen wie CO2-Fußabdrücke und so weiter. Das kann man da alles ablegen. Und wenn man dort eine gewisse Gruppe von Kunden reinbringt, die auch bereit sind, dieses Thema dann zu nutzen, dann ist das erfolgreich. Das ist das eine Thema. Und da gibt es ja noch die zweite Seite. Es gibt die großen Kunden. Bei den großen Kunden gilt es, da wird Shop keine Rolle spielen. Das ist eher ein Thema, wo man Kunden heutzutage von System zu System anbindet. Das ist im meisten Fällen, also idealerweise hätte man gerne EDI. EDI ist aber leider ein Thema, ist der Maßanzug, der sehr, sehr viel IT-Know-how auf beiden Seiten erfordert und meistens aus diesem Grunde genau lange dauert. Wir haben so eine Zwischenlösung kreiert, wo wir mit verschiedenen Dateiformaten in der Lage sind, Austausche zu machen zwischen den Kunden, sodass die Systeme miteinander kommunizieren können. Haben dazu auch eine entsprechende Lösung mittlerweile bei uns programmiert, die das kann. Und damit schaffen wir natürlich das Gleiche für den Kunden. Er kann aus seinem eigenen System bestellen. Es kommt bei uns ins System. Es gibt ein paar Prüfungsroutinen da drin. Und danach kann man im Grunde daraus im Grunde sofort eine Bestellung auslösen oder nochmal ein Angebot zurückschicken, egal was jetzt gefordert ist. Aber das sind die Erfolgsfaktoren. Der Erfolg, der dahinter steht, ist Kundenbindung. Digitalisierung ist ein maßgebliches Mittel zur Kundenbindung, auch in der Zukunft. Natürlich trägt es auch zur Effizienzsteigerung bei. Das geht allerdings auch gar nicht anders, weil Transparenz
Klar.
muss zur Effizienzsteigerung führen. Aber Kundenbindung und das wichtigste Instrument der Kundenbindung ist Digitalisierung.
Das ist fast, also finde ich fast kontrovers zu einigen anderen Aussagen, die man hört, aber also häufig heißt es ja oder hieß es ja, die Kundenbindung geht nur mit dem persönlichen Kontakt. Aber da finde ich es eben ganz toll, dass sie darüber hinweg sind, sozusagen. Was mich jetzt noch total interessieren würde, sehen Sie irgendwo so den Beyond Shop, bestellt man dann nicht mehr in einem Shop-System, wie man es heute kennt, sondern per Chatbot? Gibt es irgendwie Service-Anfragen, die vielleicht nur noch, also das finde ich ein super spannendes Thema, wie ist dann auch die User-Interface? Wir gewöhnen uns an WhatsApp, wir gewöhnen uns an ChatGPT als eigentlich erstes Modul, was wir so alle auf persönlicher Ebene wahrnehmen. Wird es nicht irgendwann so sein, dass wir das auch im Business-Kontext, gerade auch wenn es um Daten geht, haben und wir die Bestellung vielleicht im Chatbot auslösen, statt im klassischen Shop-System, wie wir es alle kennen?
Im B2B-Kontext kann das kommen, aber gucken wir mal in andere Bereiche. Ich hatte vorher auch die Gelegenheit, große Kundengruppen aus dem Handwerksbereich zu betreuen. Da ist das Realität. Also da wird beispielsweise mit WhatsApp ganz normal Business-Kommunikation gemacht und dort wird auch Bestellung im Grunde gemacht. Das ist im B2B-Kontext aus vielen Gründen noch nicht möglich, weil die Verbindung von solchen Softwarelösungen in ERP-Programme ist aufgrund von Sicherheitsstandards nicht ganz einfach. Aber es gibt andere Lösungen, die heute sowas anbieten. Und ich möchte nicht ausschließen, dass so ein Kommunikationskanal ebenso in der Zukunft durchaus eine Bedeutung haben kann im B2B-Geschäft. Eher eine kleinere, weil hier geht es im Wesentlichen darum, bestimmte Produkte auch anzubieten und nicht direkt zu bestellen. Solange man allerdings in sehr kommoden Themen unterwegs ist, also sprich, Sie haben ein Produkt, das eine klar kodifizierte EAN-Nummer hat, Sie könnten es also bei Amazon kaufen, zu Deutsch, dann wird das ein Mittel der Wahl sein, insbesondere bei jüngeren Generationen, die heutzutage mit solchen Chatsystemen arbeiten, ist das nichts Ungewöhnliches.
Was sehen Sie darüber hinaus in Zukunft an Trends oder einfach Themen, die Sie vielleicht jetzt schon auf dem Schirm haben oder wo Sie sagen, das kommt in den nächsten Jahren auf uns zu? Was ist da Ihre Perspektive?
Also ich glaube, das Thema KI wird noch viel, viel weitergehen. Sie haben gerade ChatGPT angesprochen. ChatGPT als Sprachmodell war ja für alle, die das zum ersten Mal gesehen haben, schon so ein Wow-Effekt. Allerdings kann ChatGPT natürlich viel, viel mehr. Und da muss man ganz klar sagen, ChatGPT wird bestimmte Dinge ablösen. Man wird ChatGPT auch zukünftig im Business-Kontext nutzen. Einfaches Beispiel: Unternehmen, die Produkte verkaufen, die erklärungsbedürftig sind, werden irgendwann ihr ganzes Know-how in diesem ChatGPT finden, weil es ist ja ohnehin frei zugänglich meistens, sodass so eine Einbindung von so einem System in eine eigene Welt mit erfolgen wird. Es muss so, weil dieses System lernt weiter und dieses System, man muss ja dann auf dem neuesten Stand bleiben. Das kann man nicht anders tun. Ich glaube, dass das Themen sind, die zukünftig viel, viel stärker mit hineinkommen werden. Und wir werden natürlich auch. Wir reden viel über so Themen wie wird zukünftig, sagen wir mal, das ganze Thema Device Management sein? Also wird man weiterhin mit dem Handy das machen? Wird man weiterhin PC vor sich stehen haben und so weiter? Ich glaube, auch da gibt es in der Zukunft viel bessere Dinge. Wir haben jetzt gesehen, wie so HoloLens-Themen von Amazon funktionieren, von Google. Ich habe es selber ausprobiert. Das ist noch in den Kinderschuhen, aber, und das muss man an der Stelle ganz klar dazu sagen, es gibt Anwendungsbereiche, wo solche Dinge durchaus sinnvoll sind, insbesondere im konstruktiven Bereich, wo im Grunde die Software, die mit dem Auge gesteuert wird, in der Lage ist, sehr, sehr schnell in der Zukunft Zeichnungen zu prüfen, wenn wir mal auch nochmal konstruktive Dinge abzuchecken. Das ist ein Thema, was kommen wird in der Zukunft und das wiederum beschleunigt, weil es nimmt ganz, ganz viele operative Schritte zwischendrin wieder raus, was sich einfach an der Realität orientiert. Und dann wird das funktionieren. Ich glaube auch, was wir zukünftig immer wieder im Kopf haben müssen, wir haben ein großes Verkehrsproblem in Europa, also viel zu viele Autos, aber viel zu wenig Autobahnen. Wir werden dahin kommen, dass wir in der Zukunft dieses ganze Thema autonomes Fahren irgendwann betrachten. Das bei uns etwas später als an den Vereinigten Staaten, die sind da immer etwas progressiver. Aber das wird kommen. Warum? Ja, weil wir zukünftig 24 Stunden sowas machen müssen. Und wir können nicht auf die Engpassressource warten, dass uns, es gibt leider keine Lkw-Fahrer mehr, weil die meisten von denen den Job nicht mehr machen. Und es gibt auch leider keinen Nachwuchs hier. Das ist in allen Branchen gleich. Also braucht man in der Zukunft Lösungen, die dazu führen, dass wir unsere Produkte noch von A nach B bringen können. Und da sind Dinge, die auf jeden Fall kommen werden. Und das wird nochmal auch dort Händler nach vorne bringen, die mit solchen Themen sich beschäftigen, Daten zur Verfügung stellen, Schnittstellen zur Verfügung stellen, um in solche Dinge hineinzugehen. Da muss man drüber nachdenken. Und ich bin der festen Überzeugung, dass Händler, insbesondere die sich mit solchen Themen beschäftigen, auch dann irgendwann die Nase vorn haben.
Genauso wie es ja letzten Endes auch bei den Unternehmen ist, die jetzt schon aktiv in der Anwendung von Sprachmodellen sind. Und auch das ist ja in dem Sinne kein Hexenwerk mehr. Es ist vor allem, glaube ich, auch noch die Fantasie, die vielen da fehlt, wofür man es anwenden kann. Wo man eben auch als Unternehmen klare Beispiele gibt, wo es sinnvoll ist, wie man es macht und wo es auch nicht sinnvoll ist. Ansonsten kann da auch viel Zeit verloren gehen. Apropos Zeit, wir nähern uns leider schon dem Ende. Ich könnte noch viel, viel länger mit Ihnen sprechen. Es macht super viel Spaß. Aber abschließend möchte ich Ihnen natürlich auch noch die Fragen stellen, die ja fast alle bekommen. Und das wäre, was können Sie noch vielleicht von anderen Organisationen lernen? Was können andere Organisationen von Ihnen lernen? Und wo haben Sie jetzt auf Ihrem Weg, insbesondere bei ThyssenKrupp, Fehler gemacht? Woraus haben Sie gelernt? Was möchten Sie da noch mitgeben?
Also, was können wir von anderen Organisationen lernen? Wir gucken uns durchaus andere Organisationen an und schauen uns an, was die machen. Wir waren letztes Jahr in den USA und haben uns andere Organisationen mal angesehen und geguckt, wie die mit insbesondere digitalen Lösungen arbeiten und wie weit die auch schon denken. Und was ich dort gelernt habe, natürlich gibt es immer andere Software, das wird auch immer so sein, aber es gibt schon eine sehr große Offenheit in anderen Ländern solchen Technologien gegenüber und auch keine Angst, diese Technologien zu nutzen. Das ist etwas, wo wir insbesondere in Westeuropa doch etwas zurückhaltend sind und auch ein Stück weit uns selber hemmen. Da muss man mutiger sein, um solche Dinge zu tun. Und das ist auch etwas, was ich jedem empfehlen kann, wenn er so einen digitalen Weg einschlägt. Nicht jeder Schritt, den man da macht, wird morgen zu einem Business Case führen, sondern man muss bei der ganzen Sache immer bedenken, dass nicht nur der Mitarbeiter sich umstellen muss, sondern auch der Kunde sich umstellen muss. Und bis man diese ganzen Umstellungen erlebt hat, und das unter normalen Marktbedingungen, kann es etwas länger dauern. Das heißt, was ich mitgeben kann an dem Thema, ist, dass man bei so einer Sache an einer Strategie festhält, dass man sich nicht nervös machen lässt, sondern hier auch konsequent daran weiterarbeitet. Und die Zeit sich nimmt, diese Dinge auch wirklich umzusetzen. Man muss die Mitarbeiter mitnehmen und das kann auch durchaus länger dauern. Man muss aber auch den Kunden mitnehmen. Und der Kunde muss am Ende des Tages, und ist das Wichtigste, die Rechnung bezahlen. Also sollte der Kunde davon überzeugt sein. Also ist es ganz wichtig, dass man den Kunden mitnimmt. Das kann länger dauern. Das sind so Dinge, wo ich auch selber manchmal feststelle, wir sind etwas ungeduldig bei solchen Dingen, müssen aber auch erkennen, wir müssen der Sache einfach Zeit geben. Und dann funktioniert das. Der wichtigste Punkt ist für mich eine klare Strategie, ein Festhalten an der Strategie, ein regelmäßiges Überprüfen der Strategie. Und dann ist man auf dem richtigen Weg und dann braucht man ganz einfach nur Führungskräfte, die dieses Thema auch führen, daran glauben und dann auch entsprechend der Erfolg sich einstellt.
Vielen, vielen Dank, dass Sie heute da waren und als solch eine Führungskraft Einblicke gegeben haben und geteilt haben, wie Sie das tun. Es hat mir ganz, ganz viel Spaß gemacht. Vielen Dank für die Offenheit im Gespräch und für Ihre Zeit. Und an alle, die zugehört haben, vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.